Hier ist Philipp Haas von Invest Research. Bevor es jetzt losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Ich handle regelmäßig mit besprochenen Aktien, woraus sich Interessenskonflikte ergeben können. Auch wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiere, könnte es natürlich Fehler geben. Deswegen natürlich auch immer selber recherchieren. Ich übernehme dafür keine Verantwortung. Und diese Informationen stellen natürlich auch keine Empfehlung dar. Man kann mit einzelnen Aktien auch Totalverluste erleiden. Das sollte man wissen. Jetzt viel Spaß beim Podcast. Wir haben heute Herrn Schopp von uns. Sie sind CEO der PVAO Teplar. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
PVAO Teplar, ja.
Sonst sagen Sie vielleicht ein bisschen, was Sie davor gemacht haben, bevor Sie zu dem Unternehmen gekommen sind. Ein bisschen vom Hintergrund, ja. Ausbildung und genau.
Ja, von Haus aus bin ich Betriebswirt mit einer Lehre als Industriekaufmann ursprünglich. Die letzten 30 Jahre meines Berufslebens habe ich im Wesentlichen in der Optoelektronik verbracht. Den letzten Job vor der PVA Teplar war bei der Leica Kamera. Mhm. Die Leica Kamera habe ich damals auch noch börsennotiert, von 8 Euro auf 32 Euro Börsenkurs geführt, im Umsatz von 150 auf 350 Millionen, im Ertrag von 8 auf 66. Also so ein paar Parallelen finden Sie da schon wieder zu dem, wie sich die PVA Teplar die letzten 4 Jahre entwickelt hat. Also Leica ist ja nun, sagen wir mal, von der Industrie her ganz am Backend, am Endkunden, ganz nahe dran, B2C. Und hier komme ich eigentlich wieder zurück auf meine alten Jenoptik-Wurzeln, ganz früh im Prozess im B2B-Bereich.
Sonst geben Sie mal einen Überblick, was die PVAO Teplar denn so macht, weil das ist ja wirklich Hightech und vielleicht jetzt die meisten Leute sind jetzt wahrscheinlich nicht mit den Produkten direkt in Berührung gekommen, sondern nur sehr indirekt. Aber es ist ja sehr Anfang an der Wertschöpfungskette. Geben Sie mal einen Überblick, was das Unternehmen eigentlich genau macht.
Ja, also jetzt grundsätzlich die Halbleiterindustrie. Halbleiterindustrie heißt, man nimmt einen Wafer, prozessiert den mit Lithografie-Prozessen, mit nasschemischen Prozessen und am Ende haben Sie irgendwo einen Microchip, der dann ins Smartphone beispielsweise eingebaut wird. Ja, aber irgendwo müssen diese Wafer auch herkommen, diese monokristallinen Silizium-Wafer. Und die werden aktuell in Kristallzuchtanlagen gezogen. Das sind dann so baumkuchenartige Geräte, Gestelle, 2,90 Meter hoch, 450 Kilo schwer. Und die haben dann ein bisschen eine Übergröße wie diese 300 Millimeter und die werden dann entsprechend geschliffen und gesägt. Und daraus werden Wafer produziert. Und eine PVA Teplar baut die Anlagen, mit denen wieder diese Baumkuchen gezogen werden können. Das Ganze erfolgt dann bei 1450 Grad Temperatur. Da ist das Silizium dann flüssiger wie Wasser bei Raumtemperatur. Also irgendwo vergleichbar zu Quecksilber. Und genauso empfindlich auch. Und der Kristallzuchtprozess, da haben Sie einen Impfling an einer Stange oder an einem Seil. Und mit diesem Impfling wird im Grunde genommen 4 mm im Durchmesser dieser Impfling, da wird dieser Kristall dann entsprechend gezogen. Erstmal mit einer Schulter ausgeprägt, 300 mm. Und wie gesagt, dann 2,90 Meter hoch, 450 Kilo schwer.
Und so das ist ja der
pro Monat fahren Sie 15 dieser Prozesse an so einer Anlage.
Genau, also das sind diese Kristallzuchtanlagen, vielleicht für die Halbleiterindustrie gar nicht kennen. Das ist so das allererste, was man braucht. Man hat dann, sag ich mal, diese Kristallzuchtanlagen mit diesen Ingots. Ne? Daraus schneidet man Wafers. Richtig. Aus Wafers macht man dann Chips.
Und die werden, richtig, ja.
In dem Halbleiter oder Auto oder sowas. Ne?
Da gibt's genau. Auch,
genau, und das ist ja ein Bereich. Ich glaube, ihr habt noch einen anderen Bereich.
Naja, der auch ein zweiter Schwerpunkt oder zwei weitere Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist die Messtechnik. Das heißt, im gesamten Halbleiterprozess müssen Ergebnisse einer Produktion entsprechend gemessen werden. Das fängt wieder ganz vorne beim Ingot an, wo geguckt wird, ob im Ingot selbst irgendwelche Löcher, sogenannte Pinholes, vorhanden sind und in welcher Häufigkeit. Weil wenn die Fehleranfälligkeit da zu groß wird, wird der nächste Prozessschritt für diesen Teil des Ingots gar nicht erst losgetreten. Und so ähnlich geht es halt im gesamten Halbleiterprozess, dass Sie, wenn Sie die Belichtung auf dem Wafer sich angucken, dass Sie da inspizieren oder eine Stufe später, wenn schon erste Microchips am Entstehen sind. Diese Microchips, die können aus bis zu 120 Lagen übereinander bestehen. Und wenn Sie dann irgendwelche Defekte finden oder Defekte finden wollen, dann sollten Sie auch die Möglichkeit haben, irgendwo reinzugucken. Also was passiert in der Schicht Nummer 28 im Layer, das sind die sogenannten Layer, oder im Layer 58 oder im Layer 63 haben Sie irgendwelche Defekte. Und diese Defekte wollen Sie halt detektieren, damit Sie entsprechend den Prozess verbessern können, den sogenannten Yield, also die Ausbeute steigern können und da dann wiederum bessere Wafer-Ergebnisse oder Chip-Ergebnisse erzielen. Und da bieten wir eine ganze Palette von messtechnischen Anlagen an. Das fängt bei Ultraschall an, dann haben wir eine optische Inspektion, eine nasschemische Inspektion und last but not least eine Laserinspektion. Und der dritte Bereich sind die sogenannten Advanced Materials. Advanced Materials, da bearbeiten wir Werkstoffe, die hochfest sind, mit Methoden, ja, ähnlich wie ein 3D-Printing, allerdings, dass wir da Löt, Schweiß oder Klebezusätze, die alle Chemikalien beinhalten, dass wir die weglassen, was wiederum für die Halbleiterleute den Vorteil hat, dass gerade diese Chemikalien, die in diesen Lötstoffen oder in diesen Lötmitteln, Schweißmitteln, Klebemitteln enthalten sind, die können toxisch sein für Halbleiterprozesse. Und wir bieten da Verfahren an, die eben nicht toxisch sind und damit den Halbleiterleuten sehr viel Freude machen oder in der Umsetzung nachher in der Produktion helfen.
Es ist ja kein Geheimnis, dass, glaube ich, Siltronic ein großer Kunde von Ihnen ist.
Seit 40 Jahren, ja.
Genau. Und vor allem ist es nur vor allem in den Kristallzuchtanlagen oder ist es bei den, sag ich mal, bei dieser
Im
Messtechnik ist da das
Wesentlichen,
Kundenportfolio ein bisschen breiter?
im Wesentlichen ja, bei diesen Kristallzuchtanlagen, da sind wir seit 40 Jahren Alleinlieferant. Wobei wir liefern da keine kompletten Anlagen, sondern ausschließlich Anlagenteile. Die sogenannte Hot Zone macht Siltronic da selbst, um ihre IP und ihr Know-how ein Stück weit auch gegenüber Dritten zu schützen. Aber daneben sind wir natürlich auch in der Messtechnik sukzessive unterwegs, wobei das Volumen ist sicher im Schwerpunkt in der Kristallzucht.
Weil viele Konkurrenten von Siltronic, glaube ich, bauen ja diese Anlagen komplett selber, wenn ich es richtig
In-house,
verstanden
ja. Also im Wesentlichen die Japaner ja, die Koreaner, da gibt es noch einen koreanischen Hersteller, die Firma Estec, die ebenfalls Anlagen liefert, aber dann hört es schon auf.
habe. Okay, also eine besondere Technologie, wo ihr mit den Koreanern die einzigen freien Firmen seid. Aber
Ja.
der wichtigste Kunde Siltronic wurde jetzt übernommen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Geschäft von der PV Tepla
Also
oder ist das
wir
gar noch nicht
haben
so?
bis dato nicht, wir haben ein Anschreiben erhalten vom Vorstand der Siltronic, dass alles, was an Investitionen, CapEx geplant ist, dass das freigegeben ist, sowohl vom Aufsichtsrat als auch vom künftigen Gesellschafter. Und insofern erwarten wir da auch keine negativen Auswirkungen in dieser Richtung. Im Gegenteil, wir sehen das eher als zusätzliche Möglichkeit und als Opportunity. Wir haben in ganz früheren Phasen, vor 20 Jahren auch mal, SunEdison beliefert, die heute Teil von GlobalWafers sind.
Insgesamt, was ja auch jetzt in den Nachrichten ist, dass irgendwie Chips knapp werden, ne?
Ja.
Irgendwie im Automotive-Bereich und auch generell ist durch Corona, die Leute waren alle zu Hause, haben, glaube ich, mehr Elektronik-Produkte gekauft und man hat natürlich in allen Lebensbereichen nimmt die Digitalisierung zu. Und
Ja.
bis vor wenigen Jahren war es ja oft noch so ein bisschen, dass alle gesagt haben, oh, Halbleiter, super zyklisch, viele verdienen nicht, war bei Investoren nicht so beliebt. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gedreht.
Ja.
Wie sehen Sie denn den Markt? Ist das jetzt kurzfristig, was dann in ein, zwei Jahren wieder dann, sag ich mal, sich normalisiert? Oder wie schnell merkt es auch eine PVO Tepler, ne? Weil das ist ja oft, wenn man sagt, jetzt eine TSMC, die investieren, glaube ich, 100 Milliarden oder sowas oder die
Ja.
USA. Ne? Das ist da über viele Jahre, aber das dauert natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen, bis das bei euch ankommt oder merkt ihr das sofort?
Nee, das dauert in der Tat ein Stück weit, wobei der letzte Investitionszyklus, den haben wir im Grunde genommen erst im September des letzten Jahres abgeschlossen. Also diese Kapazitäten, die da bis letztes Jahr im September entsprechend installiert wurden, die sind jetzt erst marktseitig ein Stück weit am Greifen. Auf der anderen Seite ist es so, die Nachfrage beim Endkunden, das fängt im Grunde genommen beim Smartphone von der Konversion jetzt von 4G auf 5G, wo ein relativ hoher Einmalbedarf besteht oder beziehungsweise der jetzt aktuell generiert wird durch diese 5G-Umstellung. Da kommt schon nochmal ein Nachfrageschub aus dieser Ecke, neben dem ganz normalen Programm. Und ich glaube, die Automotives haben ein Stück weit, die sind ein Stück weit verwöhnt von ihrem Just-in-Time-Konzept, mit dem sie so im 6-Stunden-Rhythmus im Grunde genommen bei ihren Lieferanten bestellen können. Und ich glaube, dass es vielen Automotive-Herstellern oder auch Tier-1-Zulieferern nicht klar war, wie lange es doch braucht, bis so eine Halbleiter-Fab dann mal wieder einen Prozess für diese Automotives, und das sind ja gerade die, die am meisten unter dem Thema aktuell leiden, bis sie dann für die Automotives wieder ihre Fertigung entsprechend umgestellt haben.
Die ganze Halbleiterindustrie ist ja sehr abhängig von TSMC inzwischen, die ja, glaube ich, in ihrem Segment da 50 Weltmarkt haben.
Jetzt ein Intel ist nach wie vor größer, ja, also vom reinen Volumen, aber TSMC ist sicher einer der Technologieführer. TSMC aktuell produziert ja schon einen guten Teil seiner Halbleiter unter 5 Nanometer Design Rules. Das ist etwas, was die übrige Industrie noch nicht kann. Und sie starten wohl auch im laufenden Jahr mit einer 2 Nanometer Testfab. Insofern sind die sicher technologisch führend und üben da auch in Richtung ihrer Kunden oder ihrer Zulieferer den größten technologischen Druck aus. Und gerade das ist etwas, wo wir uns sehr gut fühlen und heimisch fühlen, weil unsere Metrologieprodukte unterstützen diese Konversion von 10 Nanometer auf 7 Nanometer, von 7 Nanometer auf 5 Nanometer. Und auch, wir sind auch aufgefordert, im 2-Nanometer-Bereich für die TSMC zu pitchen. Insofern, ja, das ist auch ein Thema, wo wir sagen, unsere Metrologieprodukte, die sind unabhängig von jeglichen Halbleiterzyklen, weil die einfach von den sogenannten Design Rules, also von der immer Verkleinerung der Strukturbreiten ein Stück weit partizipieren. Und ein Fehler, der für 28 Nanometer Design Rules vollkommen unkritisch ist, kann schon bei 14 Nanometer oder bei 10 Nanometer oder 7,5, wie auch immer, schon extrem kritisch sein. Und in der Halbleiterei ist sehr viel Yield getrieben, also Ausbringungsmenge getrieben. Ja, und wenn es da schon mal einen halben Prozentpunkt im Yield nach unten geht, dann wird ein Fab-Manager hochgradig nervös. Und wenn es einen halben Punkt nach oben geht, natürlich umgekehrt genau das Gleiche, dann ist der himmelhoch jauchzend.
Aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, wenn wir sagen, es konzentriert sich ja viel in der Halbleiterindustrie inzwischen auf Asien, sei das jetzt Korea oder Taiwan. Die Chinesen haben auch gemerkt, dass eine der wenigen Sachen, wo sie auf massive Importe angewiesen sind und investieren ja massiv in eine eigene Industrie, sind da noch ein paar Jahre hinten dran. Aber trotzdem, wenn man auf 10-Jahre-Sicht denkt, ist es natürlich, werden da parallele Strukturen hochgezogen. Auch TSMC, glaube ich, investiert jetzt in den USA. Intel hat sich auch dagegen entschieden, mit TSMC zusammenzuarbeiten, sondern sie wollen selber auch eher zu einer Foundry werden. Auch Infineon,
glaube ich, Integrated Device Manufacturer.
Infineon baut ihr ein Werk auch, glaube ich, in Österreich, wenn ich richtig. Also das ist ja so ein bisschen auch jetzt so eine geostrategische Sache. Ich sag mal, aus der reinen BWL, ob das so sinnvoll ist, ist das eine, ne, dass man da irgendwie viele Kapazitäten in verschiedenen Kontinenten aufbaut. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eigentlich, könnte man die These aufmachen, wäre gut für eine PVA-Tepla, wenn jeder Kontinent seine eigene Halbleiter-Wertschöpfungskette aufbauen will. Ob das jetzt, sag ich mal, von der Investments-Seite dann gut ist, ist vielleicht was anderes. Wie sehen Sie das? Ist das eine These, die jetzt nicht stimmt, oder ist das mehr was, was in den Medien getrieben wird?
Was stimmt? Also zunächst mal, die Basis ist, die Chinesen importieren für 300 Milliarden Halbleiter Materialien pro Jahr. Und da wollen sie sich ein Stück weit unabhängiger machen, weil wesentliche Zulieferungen kommen aus Japan, aus Korea, aus Taiwan und aus den USA. Und in ihre Vision 2025 haben sie sich reingeschrieben, sie wollen unabhängig sein. Inwieweit ihnen das vollständig gelingt, da habe ich gewisse Zweifel. Aber anyhow, wenn sie 30% unabhängiger werden und zu 30% eine eigene Produktion hochgezogen haben, dann ist das geopolitisch durchaus aus meiner Sicht sinnvoll und auch für sie notwendig. Weil ich meine, Sie haben es gesehen mit den Streitereien, die der Herr Trump da losgetreten hat. Da geht es ja auch durchaus um sagen wir mal, ganz neutral um Sicherheitsinteressen der einzelnen Länder. Europa scheint mir da immer noch ein bisschen schläfrig zu sein. Also die Halbleiterei oder Wafer wird irgendwie als Commodity betrachtet und die Halbleiterei, solange man gut Freund mit Amerika ist, hat man da auch keine Zulieferprobleme. Aber es ist in der Tat so, dass die gesamte Waferproduktion in der Zwischenzeit in asiatischen Händen ist. Also mit der Übernahme, das hat mich ein bisschen gewundert, dass Siltronic so geräuschlos von Global Wafers übernommen werden konnte. Weil, wie gesagt, heute haben wir zwei große Produzenten in Japan. Wir haben einen großen Produzenten Global Wafers in Taiwan. Wir haben einen in Korea. Und last but not least, Siltronic fertigt halt noch in Deutschland, aber sind in der Zwischenzeit auch taiwanesisch kontrolliert. Ja. Amerika selbst hat im Waferbereich selber nur eine einzige Siltronic Fab in Portland, Oregon. Und ansonsten gibt es in den gesamten USA auch keine Kristallzucht mehr. Also Gnade uns Gott in einem Szenario, dass die Asiaten irgendwann mal dicht machen. Ja, und ich fände es da schon nicht unwichtig, dass man zumindest kontinental eigene Kapazitäten diesbezüglich aufbaut. Ich glaube, der Herr Biden hat es relativ gut erkannt und hat es vor 14 Tagen, Dienstag hat er, glaube ich, ein Summit gehabt, gemeinsam mit Repräsentanten auch von TSMC, von Samsung, Intel war dabei, wo Intel dann auch ihre 20 Milliarden Pläne gelauncht hat, dass sie da in Phoenix, Arizona was aufbauen. Samsung hat sich committed, in Austin, Texas was auf die Beine zu stellen. Und TSMC, wie Sie schon gesagt haben, ist auch dabei, in Phoenix was auf die Beine zu stellen. Tatsache bleibt, Kristallzucht, Rohstoff ist in asiatischer Hand. Ja, und das ist durchaus ein Risiko. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das die Politiker geopolitisch so ein Stück weit durchdringen, dass man dann schon versucht, irgendwo auf seinem eigenen Kontinent eine eigene Kristallzucht in irgendeiner Form technologisch etabliert zu haben. Wie weit es dann geht, was die Ownership angeht, etc., das muss man dann sehen.
Was würde das kosten? Also wenn wir sagen, wir hatten hier eine PV-Tepler als Kristallzuchtanlage, da habe ich natürlich eventuell die Option, ich könnte so eine Firma kaufen, wenn ich sowas sage, ich bin jetzt ein Amerikaner oder so und für mich strategisch. Oder können Sie ungefähr abschätzen, der Wert der Technologie, wenn ich sage, okay, ich will das irgendwie selber aufbauen, ich würde Mitarbeiter abwerben, kann man das ungefähr beziffern, was sowas kosten würde, nur so ungefähr einfach? Oder
also sagen wir mal, um es wirtschaftlich zu betreiben, brauchen Sie 100 Anlagen. So eine Anlage hat einen Stückpreis im Grunde der Kristallzucht von 2,2, 2,5, 2,7 Millionen Euro, je nach Lieferumfang. Da kommt die Hotzone dazu. Also Sie müssen da schon für 100 Anlagen müssen Sie eine Milliarde rechnen. Und Sie brauchen vor allen Dingen, was immer unterschätzt wird, ist auch die Zeit, um einen Prozess, einen Halbleiterprozess zu entwickeln. Ja, also da darf man nicht vergessen, denn Siltronic ist nicht nur seit 40 Jahren Kunde von PVA-Tepla, sondern haben auch 40 Jahre Erfahrung in diesem Kontext, auch was das Thema Produktivität etc. angeht. Ja, und ich denke, wenn man jetzt heute von Scratch anfängt, Halbleiterspezialisten haben sie, aber sie brauchen mindestens 5 Jahre. Mhm. Und bei den Chinesen sehe ich das auch nicht anders. Und im Übrigen, selbst dann wird man nicht die technologisch anspruchsvollste Stufe bei den Design Rules bedienen können, sondern man würde gut dran tun, dann bei 28 Nanometer oder darüber Strukturbreiten entsprechend anzufangen und da Wafer möglicherweise bereitzustellen, bevor man wirklich ins High-End geht. Also das sollte man nicht unterschätzen.
Es ist kompliziert, vielleicht nicht ganz so kompliziert wie ASML mit den EUVs.
Aber die üben auch schon sehr lange. Ja. Okay. Und, die Stepper von ASML sind natürlich schon, haben natürlich schon einen extremen Komplexitätsgrad auch. Aber man sollte das reine Kristallzucht-Know-how insgesamt sollte man nicht unterschätzen. Schauen Sie, wir sind mittelhessischer Mittelständler mit 150 Millionen Umsatz. Und dennoch behaupte ich, wir haben weltweit das breiteste Know-how in der Kristallzucht. Also wir haben außer Diamant, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist, gibt es fast kein Kristall, das wir nicht gezogen haben. Sei es jetzt Saphir, sei es Germanium, sei es Calciumfluorid. Da sind wir wieder ganz nahe bei den Freunden von ASML. Silizium, Siliziumcarbid, Cadmium, Tellurit, eine ganz verrückte Geschichte. Also da ist ein Know-how vorhanden innerhalb einer PVA-Tepla. Das ist mehr als außergewöhnlich. Mhm. Gerade wenn Sie die Unternehmensgröße sich anschauen. Und natürlich gibt es wesentliche Treiber, das ist aktuell Silizium und Siliziumcarbid. Aber deswegen sind wir bei anderen Prozessschritten nicht fürchterlich weit entfernt diesbezüglich. Also da könnten wir auch, wenn morgen die Anfrage kommt, innerhalb von 3 Monaten haben wir auch da eine Fertigungsanlage diesbezüglich parat und könnten die entsprechend in die Märkte liefern.
Würden Sie sagen, dass die Firma ein möglichst Übernahmeziel sein könnte oder würde der Großaktionär sagen, nee, das will ich auf jeden Fall immer verhindern, maximal vielleicht mal eine Partnerschaft oder sowas? Oder ist gerade auch die Stärke von der PVA Tepla, dass man unabhängig ist und theoretisch an alle verkaufen kann in einem Industrie, wo es viele Abhängigkeiten gibt?
Naja, es ist sicher ein Vorteil, dass wir so einen Großaktionär haben, der uns ein Stück weit diesbezüglich auch den Rücken frei hält, was Übernahmeversuche etc. angeht. Insofern, es wird ganz sicher nicht gegen ihn gehen. Mhm. Und bei mit, da müssen wir uns über eine Frage des Preises unterhalten. Ja. Und ich meine, eine PVA Tepla hat ja diesbezüglich die letzten 4 Jahre einen sehr vernünftigen Werdegang genommen von 2,50 Euro Aktienkurs auf heute bei 25, 26 Grad. Ich glaube, dass auch die Erkenntnis im Markt ein Stückchen gereift, dass das, was da an Technologie vorhanden ist, wie werthaltig das ist. Ja. Und insofern, ja, ich bin politisch da noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von der Politik, weil die Siltronic so sang- und klanglos haben ziehen lassen und weil da keiner interveniert hat. Das enttäuscht mich so ein bisschen in der deutschen Politik. Insofern, weiß ich nicht, ob beim mittelständischen Unternehmen à la PVA Tepla diesbezüglich Alarmglocken läuten würden. Bei Ixtron haben sie ja schon mal geläutet.
Aber das kann man mehr über die Amerikaner, glaube ich, sogar damals. Ne?
Naja, also da haben die Amerikaner das ganze Thema so ein Stück weit verhindert.
Sie haben Siliziumcarbid vorher angesprochen. Können Sie vielleicht da nochmal einen Überblick geben über die Technologie und was der Bezug da zu PVA Tepla ist?
Also zunächst mal, Siliziumcarbid ist ein Halbleiter-Bauelement oder Bauelemente, die ein paar Vorteile gegenüber Silizium haben. Das eine sind 3-mal schnellere Schaltzeiten. Zum zweiten kriegen sie 5-mal die Leistung über einen bestimmten Durchmesser, also über einen bestimmten Halbleiter-Durchmesser transferiert. Und last but not least ist die Temperaturbeständigkeit von Siliziumcarbid deutlich höher. Im herkömmlichen Silizium steigt so bei 85 Grad, aber Siliziumcarbid können Sie locker noch bei 150 Grad betreiben. Und damit ist Siliziumcarbid einer der Werkstoffe der Wahl, insbesondere für die Elektromobilität. Man denke nur an die Bremsrekuperation. So Bremsen werden heiß. Das heißt, sie brauchen dann entweder eine sehr aufwendige Kühlung für herkömmliche Halbleiter oder sie nehmen Siliziumcarbid-Bauelemente, dann wird es dann wieder kleiner, schöner, leichter. Ähnliches passiert in der Energietransformation. Es muss ja in so einem Elektroauto eine relativ niedrige Batteriespannung in eine hohe Spannung transferiert werden. Das ist der sogenannte DC-DC-Konverter. Damit das Auto entsprechende Fahrleistungen bringt, auch da ist Siliziumcarbid das Mittel der Wahl. Und last but not least, bei den Ladeeinheiten, wo sie auch mit extremen Spannungen und Strömen operieren, auch da ist Siliziumcarbid ein Bauelement der Wahl. Und am langen Ende geht es einfach nur um eins, entweder schnellere Ladezyklen oder B, um größere Reichweiten.
Ich habe ja die Aktie, das ist vielleicht auch nochmal als Hinweis, also ich bin aktuell, glaube ich, auch noch gering investiert im Wikifolium Privaten. Ich habe eine erste Position, glaube ich, ungefähr als Sie angefangen haben, bei ungefähr 2,50 Euro oder so habe ich mal gekauft, dann nochmal Gewinne mitgenommen. Es hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt, ne? Wenn wir schauen, wo der Aktienkurs heute ist. Was würden Sie sagen, ist dem Unternehmen oder Ihnen in dieser Zeit gut gelungen? Und was würden Sie vielleicht im Nachhinein nochmal anders oder besser machen? Oder wo sehen Sie vielleicht auch Risiken in den nächsten Jahren?
Ja, also sagen wir mal, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen aufgesetzt, wo wir uns nicht nur um eine Umsatzerweiterung, sondern auch um die Ertragsqualität gekümmert haben. Wir haben es relativ gut hingekriegt, von einem Kunden Siltronic in der Kristallzucht auf 4 oder 5 potenzielle Kunden das ganze Thema zu erweitern, sind da dann auch ein Stückchen unabhängiger von den Investitionszyklen dieses einen Kunden geworden. Wie gesagt, haben darüber hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen aufgesetzt, um ertragreicher zu werden. Also nicht nur den Umsatz auszubauen, sondern unser Fokus lag immer daran, dass wir gesagt haben, EBIT und EBIT-Marge ist uns wichtiger als der reine Umsatzzuwachs. Umsätze kann ich mir kaufen. Erträge muss ich mir erwirtschaften und erarbeiten. Und wie gesagt, sei das jetzt bestimmte Risk-Awareness, was Risikoprojekte angeht, sei es das jetzt ein Ausbau im Service und im Wartungsbereich mit Preventive Maintenance, Predictive Maintenance und alles, was da dazu gehört. Oder, da gibt es eine ganze Menge von Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Aktuell, wenn Sie mich nach Risiken fragen, unser größtes Risiko, das war im vergangenen Jahr und das hat unser Team sehr, sehr gut gemeistert, war das Covid-Thema. Und meine aktuelle Sorge ist einfach, dass dieses Covid-Thema mit Indien und indischen Mutanten und das ist nicht von der Hand zu weisen, also das Risiko sollte man meiner Meinung nach nicht unterschätzen, dass uns irgendwelche Mutanten dann diesbezüglich ins Haus stehen, die wir impfstofftechnisch oder impftechnisch nicht kontrollieren können. Ja, aktuell ist alles einigermaßen friedlich, ist am Laufen mit den üblichen Jahresanfangsthemen, bis da eine Organisation wieder ins Rollen kommt. Das braucht immer ein bisschen. Das sehen Sie an unseren Quartalsberichten immer zum Q1. Die sind eher ein bisschen verhaltener und dann läuft sich dann so im Laufe des Jahres ein. Und meistens ist das Q4 dann nochmal ein schönes Highlight. Und wie gesagt, meine größte Sorge ist, dass uns irgendwo die Kontrolle über dieses Covid-Thema entgleitet. Ansonsten marktseitig sehe ich keinerlei Einschränkungen, keinerlei aktuelle Einschränkungen. Auch was die Auftragseingänge angeht, waren die ersten paar Monate sehr solide und sehr robust. Wir haben wir bereits berichtet, gut 50% höhere Auftragseingänge wie im letzten Jahr. Die ersten beiden Monate des letzten Jahres waren dann noch nicht Covid beeinflusst. Insofern sind wir da sehr positiv unterwegs, was das mittel- und langfristige Wachstum der PVA-Tepler angeht.
Wir haben ja schon ein paar Megatrends angesprochen, wie 5G, Digitalisierung, Elektromobilität, wovon die PVA-Tepler zumindest nachgelagert profitiert. Ja. Was wären vielleicht noch 2, 3 Argumente für die Aktie jetzt, ohne irgendwie Empfehlungen, wenn Sie sagen, ich habe die Aktie selber. Was wären für Sie die Gründe, dass Sie sagen, warum ich die Aktie, wenn Sie jetzt nicht der Chef des Unternehmens wären?
Naja, schauen Sie, als CEO habe ich eigentlich die Aufgabe, das Unternehmen weiterzuentwickeln und nicht so sehr auf den Aktienkurs zu schielen. Ja, wenn ich jetzt als Aktionär drauf schaue, dann sage ich, beispielsweise letztes Jahr im Dezember hatten wir ja einen aktivistischen Aktionär aus den USA, Ripost Capital, der nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen hat, dass wenn wir Teile dieser Company verselbstständigen würden, dass wir da deutlich höhere Multiples sehen würden. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, das für viele unserer Aktionäre oder potenziellen Aktionäre noch nicht ganz einsichtlich ist, wo liegt eigentlich das Geschäftsmodell. Und die 3 Säulen, die wir aktuell haben, wenn ich die einzeln mir bewerten lassen würde, dann würde sicher mehr rauskommen als das, was wir im Moment als Market Cap an der Börse darstellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Silicium Carbid wird aktuell, eine Firma Cree, eine Firma 26, eine Firma GT Advanced, mit dem 11- bis 18-fachen des Umsatzes bewertet. Ja. Der PVA Tepler hat diesbezüglich einen eklatanten Nachteil. Wir sind nämlich in dem Bereich profitabel, was unsere Freunde in Amerika eben nicht sind. Die sind mit 20% negativem EBIT gesegnet und haben trotzdem diese Bewertung. Ja. Also wenn ich jetzt allein aus einer amerikanischen Investorensicht auf die Aktie drauf schaue, ist die viel zu billig.
Mhm. Ja. Der Wert der Technologie, ne, wenn man sagt...
Naja, also ich habe mich 2018 mal in der Hauptversammlung gestellt und habe gesagt, der Wert der Technologie einer PVA Tepler ist mindestens 1 Milliarde. Mhm. Die Frage ist, wie kriegen wir das ganze Thema kapitalisiert? Ja? Weil es ist tatsächlich so, schauen Sie, in Amerika sind ja gerade SPACs, Special Acquisition Companies aller Munde. Ich kriege alle 14 Tage einen Anruf von irgendjemand aus den USA, der sagt, willst du nicht einen Teil deiner Kristallzucht verkaufen? Also selbst nicht mal das Komplette, sondern einfach nur einen Teil weggeben, damit wir so einen Speck mit Leben füllen können und dann entsprechende Multiples heben können. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass die Kombination der einzelnen Bereiche, die wir haben, die Metrologie beeinflusst so ein Stück weit die Kristallzucht wiederum auch das, was wir bei den Advanced Materials machen, dass wir in dieser Kombination bessere Wachstumsmöglichkeiten haben und insbesondere auch Wachstumsdellen, die wir aktuell nicht sehen, in einzelnen Bereichen auch besser ausgeglichen kriegen. Ja, und am Ende, der Herr Abel, also unser Hauptaktionär, der sagt immer, naja, am Ende ist so eine Kristallzuchtanlage auch nichts anderes wie ein Ofen aus unserem Advanced Materials Bereich. Da müssen Sie halt eine bestimmte Temperatur sehr präzise über einen relativ langen Zeitraum ganz stabil halten. Also so die Basistechnologie ist da eigentlich ähnlich, ja, und beeinflusst sich auch gegenseitig und befruchtet sich da auch gegenseitig. Deswegen haben wir auch dem Ripost-Ansinnen da die Kristallzucht rauszunehmen zunächst nicht nachgegeben, sind aber dabei im laufenden Jahr das Thema Siliziumcarbid ein ganzes Stück weit für uns vom Know-how her weiter aufzurüsten und weiterzuentwickeln.
Wie viel Umsatz macht man bei Siliziumcarbid ungefähr?
Ja, das sind überschaubar. Das sind vielleicht 15, 20 Millionen pro Jahr aktuell.
Gut, aber wenn man da einen 10er Umsatzmarge drauf tun würde, wäre es ja auch schon eine gewisse Bewertung.
Ja, also in der Kristallzucht selber wären es dann 100 Millionen. Und wenn Sie da mal einen 10er Umsatzmultiple draufpacken, dann sind Sie schon bei 1 Milliarde. Ja. Ja. Wenn Sie dann den übrigen Bereich angucken, die Metrologie wird auch relativ gut bewertet. Also insofern bewegen wir uns ein ganzes Stück weit auch über die schiere Milliarde hinaus. Wobei, wie gesagt, das Hauptaugenmerk des CEOs sollte eigentlich die Entwicklung der Company sein und nicht der schiere Aktienkurs. Ich sage immer, der Aktienkurs folgt den Ergebnissen. Ja, und man hat es auch ganz deutlich gesehen, als wir unsere Q4-Ergebnisse announced haben, hat es nochmal einen deutlichen Schub gegeben.
Also Sie haben ja aber als Umsatzziel 250 Millionen, glaube ich, ausgerufen, wobei dieses Jahr so ein bisschen Übergangsjahr werden soll. Können Sie vielleicht nochmal erklären, warum es dieses Jahr Übergangsjahr hat? Ist das noch Corona-bedingt? Der Auftragseingang kam jetzt stark, aber man hat noch nicht alles abgearbeitet. Und die 250 Millionen, wie wollen Sie da hinkommen? In welchen Bereichen? Was sind da die Treiber?
Also zunächst mal im laufenden Jahr. Wir haben letztes Jahr erwartungsgemäß keinerlei Großaufträge erhalten. Also wir kriegen ja insbesondere in der Kristallzucht, das sind sogenannte Lumpy Contracts. Also wir kriegen Aufträge in größerem Umfang. Das sind dann mal 12 Anlagen mit 25 Millionen Auftragseingang oder 24 Anlagen mit knapp 50 Millionen etc. Und das hat letztes Jahr erwartungsgemäß nicht stattgefunden. Ja? Insofern ist auch im laufenden Jahr der Auftragsbestand, mit dem wir Anfang des Jahres gestartet sind, mit 125 Millionen, davon sind 100 Millionen realisierungsfähig. Und die restlichen 50, wir wollen ja 140 bis 150 Millionen im laufenden Jahr machen, die müssen wir uns aktuell noch im Markt holen. Und zwar in der Regel mit Anlagen, die kürzere Durchlaufzeiten haben, also insbesondere aus den Metrologiebereichen heraus. Weil Advanced Materials und die Kristallzucht, das sind Bereiche, da haben Sie dann schon mal 12 bis 18 Monate Durchlaufzeit. Also selbst wenn ich da jetzt einen Großauftrag kriegen würde, oder wir einen Großauftrag kriegen würden, dann würde der erst im Jahr 2022 oder 2023 in Umsatz gehen. Ja? Das ist der Hintergrund dieses Übergangsjahres und ergebnisseitig Übergangsjahr deshalb, weil wir, wie gesagt, im laufenden Jahr massiv investieren wollen in die Entwicklung von Silizium-Carbid-Prozessen. Wir sehen eine strategische Lücke, was das Thema Silizium-Carbid in Europa angeht. Auch da sind wesentliche Know-how-Inhalte auf der einen Seite in Amerika, bei den Cree, Two Sixes, GT Advanced oder ein Stück weit in Asien. In Europa sehen wir da mit ein paar Ausnahmen durchaus noch Platz für eine Eigenentwicklung, wenn man sich mit dem richtigen Partner zusammentut. Da sind wir aktuell in Gesprächen mit einem, wie wir glauben, mit dem richtigen Partner, wo wir dann, wie gesagt, einen eigenen Prozess entwickeln wollen. Und dieser Prozess, das ist halt ein bestimmter Aufwand, der zunächst mal auf den Ertrag geht. Also wir aktivieren keine Eigenleistungen traditionell, sondern bei uns schieben wir das alles wunderbar gleich durch den Aufwand. Getreu der Message, eine gute Bilanz ist immer besser, als sie aussieht, eine schlechte Bilanz ist immer schlechter. Und wenn immer ich mir Companies angeguckt habe in der Vergangenheit, die aktivierte Eigenleistungen irgendwo in ihrer Bilanz hatten, war ich da immer ein bisschen skeptisch.
Ja, ich auch.
Ich bin auch nie schlecht damit gefahren, muss ich dazu sagen.
Nee, das klingt auch gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, über was Sie reden wollten? Ja. Oder ansonsten haben wir, glaube ich, relativ umfassend.
Nein, wie gesagt, ab 2022 sehen wir wieder, dass der Wachstumstrend deutlich anhebt. Wir stehen zu den 250 Millionen, wir stehen zu den 15% EBIT-Marge. Es mag sein, dass sich jetzt das Ganze von 2023 auf 2024 verschiebt. Das ist einfach dem Thema Covid und der Reisetätigkeit, was unsere Kunden angeht, geschuldet. Aber ansonsten sind wir da sehr optimistisch, was die Entwicklung des Unternehmens selber angeht. Insbesondere auch, was die mittelfristige Entwicklung angeht. Und wie gesagt, im laufenden Jahr Auftragseingang hat sich bis dato sehr fair gezeigt und sehr vernünftig. Und wir gehen auch fest davon aus, dass wir da im zweiten Quartal, dritten Quartal weitere Highlights sehen werden.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Herr Schopf, für Ihre Zeit.
Sehr gerne,
Herr Haas. Gelernt. Ich hoffe, die Zuschauer auch.
Genau. Alles Gute.
Alles Gute.
Und toi, toi, toi.
Super.
Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss, Herr Haas. Tschüss.